Im Sommer des Jahres 2024 fühlte sich Elian Rousseau wie ein gebrochener Mensch. Nach 4 langen Jahren hatte ihn seine Freundin Mireille verlassen oder vielmehr betrogen. Nicht etwa mit einem Fremden, einem Unbekannten aus einer anderen Stadt, sondern mit jemandem, den er als Freund betrachtet hatte. Jemand aus dem inneren Kreis, jemand, mit dem sie alle Geburtstage, Grillabende und Spieleabende verbracht hatten. Der Verrat war doppelt. Das Vertrauen zerstört. Nicht nur in die Liebe, sondern auch in das, was er einst für Freundschaft gehalten hatte. Der Schmerz, der folgte, war nicht der dramatische, tränenreiche Kummer, den man aus romantischen Filmen kannte. Nein, es war eine stille, lähmende Leere, eine Dunkelheit, die sich langsam aber sicher wie feiner Ruß auf alles legte. Elian begann, sich selbst in Frage zu stellen. Hatte er je die wahre Mireille gekannt? Oder hatte sie von Anfang an nur eine Maske getragen? Wenn er sich in ihr so täuschen konnte, wie viele andere Wahrheiten in seinem Leben waren dann ebenfalls Illusionen? Sein gesamtes soziales Gefüge brach auseinander. Freunde wandten sich ab, spalteten sich in Lager oder verschwanden stillschweigend. Niemand wollte sich in das Drama hineinziehen lassen. Und so stand Elian am Abgrund. Allein, von Zweifeln zermürbt und von Schatten verfolgt, die er sich nicht erklären konnte. In dieser Dunkelheit wuchs ein einziger, klarer Gedanke. Er musste weg. Weg aus der Stadt. Weg von allem, das ihn an Mireille erinnerte. Er brauchte keinen Neuanfang. Er brauchte eine vollständige Auslöschung des Alten. Sein Abschluss in Bibliothekswissenschaften, den er nach dem Studium ohne große Begeisterung gemacht hatte, wurde nun zum rettenden Strohhalm. Er begann, sich auf Stellen zu bewerben. Überall, nur nicht hier. Der Gedanke, in einem kleinen Ort irgendwo im Westen zu leben, umgeben von nebelverhangenen Bergen, schien ihm beinahe romantisch. Auch die Idee, irgendwo in der Nähe des Polarkreises in völliger Abgeschiedenheit in einer frostigen Forschungsbibliothek zu arbeiten, hatte seinen Reiz. Doch am Ende war es nicht das Ungewöhnliche oder Abgelegene, das ihn rief, sondern das Ehrwürdige. Eine Universität mit einer Geschichte, die bis in die Zeit vor der Gründung der Vereinigten Staaten zurückreichte, bot ihm eine Stelle als Bibliothekar an. Eine Einrichtung mit gotischer Architektur, verwinkelten Gängen, uralten Bäumen auf dem Campus und Türmen, die sich wie Zeigefinger gegen den Himmel reckten. Der Name der Universität war so berühmt, dass Elian ihn aus Diskretion nicht einmal in seinem Tagebuch notierte. Es war eine Chance, die man nicht ausschlug. Er nahm an, ohne Zögern, ohne zurückzublicken. Der Umzug verlief erstaunlich schnell. Seine Wohnung in der Stadt war gekündigt, sein Besitz auf das Nötigste reduziert. Alles, was an Mireille erinnerte, wurde weggeworfen oder in fremde Hände gegeben. Das Ziel war klar. Sie sollte aus seinem Leben gelöscht werden. Kein versehentliches Treffen im Supermarkt, kein Blickkontakt auf einer verlegenen Party, keine Erinnerungen, die ihn bei jeder Straßenecke einholten. Elian träumte davon, wie ihr Name mit der Zeit verblassen würde. Wie Tinte, die im Regen zerläuft. Wenn er Glück hatte, würde er nie wieder an sie denken müssen. Doch Elian wusste nicht, dass es Dinge gab, die weit schlimmer waren als eine verlorene Liebe. Etwas lauerte bereits im Schatten seiner neuen Welt. Und es wartete nicht auf einen dramatischen Auftritt. Nein, es flüsterte, beobachtete und wählte. Elian Rousseau dachte, er hätte die Hölle hinter sich gelassen. In Wahrheit hatte er gerade erst die Schwelle überschritten. Der Morgen seines ersten Arbeitstages begann ungewöhnlich klar. Kein Nebel, kein Regen, nur ein leuchtend blauer Himmel über der alten Universitätsstadt, die in ihrer Herbstpracht wie aus der Zeit gefallen wirkte. Elian stand vor dem Hauptgebäude der Bibliothek, einem monumentalen Bauwerk aus dunklem Stein, mit Türmen, Wasserspeiern und verwitterten Statuen, deren Gesichter im Laufe der Jahrhunderte zu bloßen Andeutungen verformt worden waren. Die gotischen Fenster glitzerten im Sonnenlicht wie Augen aus geschliffenem Glas. Ein Teil von ihm war nervös, ein anderer jedoch, und das war neu, war auf eine seltsame Weise hoffnungsvoll. Vielleicht konnte dies tatsächlich ein Neuanfang sein. Er hatte sich bewusst gekleidet, um eine neue Version seiner selbst zu verkörpern. Seine marineblaue Weste saß perfekt über dem weißen Hemd, die beigefarbenen Stoffhosen waren gebügelt, seine Brille glänzte im Morgenlicht. Er wollte der neue Elian Rousseau sein. Nicht der verlassene Mann mit gebrochenem Herzen, sondern jemand mit Tiefe, Stil, vielleicht sogar einem dunklen Geheimnis. Es war ein Spiel, sicher. Aber eines, das ihm half, nicht über Mireille nachzudenken. Die Bibliothek war, wie erwartet, beeindruckend. Der Haupteingang führte in einen weiten Saal mit einem Deckengewölbe, das sich über zwei, vielleicht sogar drei Stockwerke erstreckte. An beiden Enden des Raums befanden sich riesige Fenster, durch die das Licht in schiefen Strahlen fiel, verzerrt durch das unregelmäßige alte Glas. Die erste Hälfte des Raums war mit schweren, dunklen Holztischen bestückt, die jeweils mit einer klassischen grünen Bänkerlampe versehen waren. Hier saßen bereits einige Studenten, die in ihre Laptops oder Bücher vertieft waren. Die hintere Hälfte bestand aus deckenhohen Bücherregalen, vollgestopft mit ledergebundenen Bänden, deren Rücken in dunkelrot, braun und schwarz gehalten waren. Der Kontrast zwischen dem Leben und der Geschäftigkeit draußen und der stillen Würde dieses Ortes war frappierend. Es fühlte sich an wie ein Übergangsbereich zwischen dem Lärm der Welt und etwas Tieferem, Älterem. Elian liebte diesen ersten Eindruck. Es war, als hätte sich der Raum seit Jahrhunderten nicht verändert. Eine Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Sie müssen Herr Rousseau sein. Die Frau, die sich ihm näherte, war elegant und wirkte wie aus einem anderen Jahrhundert. Isadora Welt, die Leiterin der Bibliothek, trug einen langen, dunklen Rock und eine geblümte Bluse mit hohem Kragen. Ihr silbergraues Haar war streng hochgesteckt. Ihre Augen wirkten zugleich müde und wachsam. Sie musterte ihn kurz, dann reichte sie ihm die Hand. »Willkommen in Durnham.« Isadora führte ihn durch die wichtigsten Bereiche. Den Empfangstresen, den Raum für seltene Bücher, gesichert durch eine dicke Stahltür, sowie die Büros der Bibliothekare. Schließlich zeigte sie ihm die Treppe, die zu den unteren Ebenen führte. »Zwei Stockwerke oberirdisch«, erklärte sie mit ruhiger Stimme, »und drei unterirdisch. Das vergessen viele. Doch in Wahrheit liegt das Herz dieser Bibliothek unter der Erde.« Elian nickte. Die Worte hinterließen ein flüchtiges Unbehagen. Es war die Art, wie sie das sagte, als spreche sie von einem Organismus, nicht von einem Gebäude. »Sie werden vorerst im Erdgeschoss arbeiten«, sagte Isadora weiter. »Das ist besser so. Die unteren Ebenen.« Sie zögerte kurz, fuhr dann mit einem Lächeln fort. »Die kommen später.« Gegen Mittag beendeten sie die Führung. »Wir sind noch nicht ganz fertig«, sagte sie. »Ich muss Ihnen noch das Regelwerk geben, aber machen Sie es sich vorerst bequem. Gewöhnen Sie sich ein.« Elian ließ sich am Bibliothekstresen nieder. Die Sonne stand inzwischen hoch und fiel durch die hohen Fenster wie durch Kirchenfenster, malte Muster aus Licht und Schatten auf den Boden. Er lehnte sich zurück, atmete tief ein und ließ den Blick über den Raum schweifen. Die Stille war angenehm, gedämpft durch das Knistern von Buchseiten und das leise Tippen von Tastaturen. Es war das erste Mal seit Wochen, dass er sich leicht fühlte. Und dann kam das Flüstern. Zuerst kaum wahrnehmbar. Ein Hauch, ein Wispern am Rande seines Bewusstseins. Alien beugte sich vor, versuchte es zu orten. Es kam nicht von den Studenten, es kam von hinten, aus der Richtung der Regale. Er drehte sich um, aber sah niemanden. Das Flüstern war klar, aber unverständlich. Mehrere Stimmen, übereinander gelegt, ein unaufhörliches Murmeln. Es klang alt, nicht wie ein Scherz. Nicht wie ein modernes, digitales Geräusch. Es klang wie etwas, das seit sehr langer Zeit dort war. Langsam stand Elian auf und trat zwischen die Regale. Das Licht war hier schwächer, die Schatten dichter. Das Wispern wurde lauter. Er hatte keine Ahnung, dass er gerade die erste Grenze überschritt. Nicht die eines Ganges, sondern die einer Welt, in der Logik nur eine vage Erinnerung war.
Ein Ort, an dem die Vergangenheit nicht tot ist, sondern hungrig. Der Gang zwischen den Regalen schien enger, als Elian ihn zuvor wahrgenommen hatte. Vielleicht war es der Winkel. Vielleicht die plötzliche Abwesenheit von Tageslicht. Oder vielleicht auch etwas anderes, das schwerer zu benennen war. Die Luft schien abgestanden, fast modrig, als hätte sie seit Jahrzehnten nicht mehr zirkuliert. Die Bücher ringsum wirkten nicht wie lebloses Papier, sondern wie schlafende Wesen, zusammengerollt in dunklen Einbänden, träumend von längst vergangenen Zeiten. Das Flüstern begleitete ihn bei jedem Schritt, kam aus verschiedenen Richtungen zugleich, als würde es sich um ihn herum bewegen, ihn einkreisen. Mal war es leise wie das Rascheln von Pergament, mal schien es fast zu verständlichen Worten anzuschwellen, ehe es sich wieder in ein unlesbares Gemurmel auflöste. Es klang wie viele Stimmen, alt, zerbrechlich, aber eindringlich. Elian zwang sich zur Ruhe. Wahrscheinlich ein Scherz, sagte er sich. Irgendein Student mit einem versteckten Lautsprecher, vielleicht ein Ritual für Neuankömmlinge. Er wollte nicht der Typ sein, der sich gleich am ersten Tag von einem dummen Gag einschüchtern ließ. Er ging weiter. Der Klang wurde deutlicher, zielgerichteter. Als würde etwas oder jemand seine Aufmerksamkeit fordern. Schließlich blieb er vor einem der Regale stehen. Dritte Reihe von unten, in der Mitte des Regals, war ein Buch. Alt, in dunkelbraunes Leder gebunden, ohne Titel auf dem Rücken. Es ragte ein wenig hervor, als würde es ihn erwarten. Zögernd beugte sich Elian hinunter, strich mit den Fingerspitzen über den brüchigen Einband. Der Ledereinband fühlte sich kalt an, fast zu kalt. Er zog das Buch langsam aus dem Regal und hob es an sein rechtes Ohr. Das Flüstern war nun deutlich zu hören, direkt aus dem Inneren des Buches. Elian wechselte es ans linke Ohr, immer noch da, kein Zweifel. Die Stimmen kamen aus dem Buch selbst. Er lachte kurz auf, unsicher, ungläubig. Eine Art Streich also? Ein präpariertes Buch mit einem Lautsprecher? Wie diese Geburtstagskarten, die eine Melodie spielen, wenn man sie öffnet. Vielleicht hatten ein paar Studenten die Seiten ausgehöhlt und einen kleinen Apparat darin versteckt. Das musste es sein. Mit dieser rationalen Erklärung im Kopf schlug er das Buch auf. Das Flüstern verstummte augenblicklich. Er blätterte durch die Seiten. Das Papier war so vergilbt, dass es beinahe grau wirkte. Der Geruch war intensiv. Staub, Tinte, Leder. Aber auch etwas anderes, etwas, das nach altem, abgestandenem Wasser roch. Vielleicht war es Feuchtigkeit. Vielleicht war es etwas, das nicht benannt werden wollte. Am Rand vieler Seiten waren handschriftliche Notizen zu sehen, nicht in Tinte, sondern mit Bleistift, hastig und krakelig geschrieben. Die Schrift schien mit jeder Seite unruhiger zu werden, als würde der Schreiber zunehmend verzweifeln. Eine Notiz auf Seite 98 lautete: Es kommt. Was soll ich tun, wenn es hier ist? Niemand hat mir gesagt, was ich dann tun muss. Elian blätterte weiter. Auf Seite 306 stand am Rand: Ich weiß nicht, was zu tun ist. Sie haben es mir nicht gesagt. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Dann kam Seite 666. Die Zahl stach ihm ins Auge. Und ein Schauder durchlief seinen Körper. Der untere Rand der Seite war vollständig mit nur einem einzigen Satz beschrieben, der wieder und wieder wiederholt wurde. Zurücklegen, zurücklegen, zurücklegen. Die Wörter füllten jede freie Stelle der Seite. Sie krochen in die Ränder, überlappten sich stellenweise, krümmten sich um die Seitenzahl. Es war, als hätte der Schreiber in Panik versucht, keine Stelle unbeschrieben zu lassen, als müsse diese Warnung jedes bisschen Raum einnehmen, das noch verfügbar war. Elian schluckte. Sein Herz schlug schneller. Er wollte das Buch schließen, es einfach wieder zurückstellen, als sein Blick auf die nächste Seite fiel. Ein neuer Abschnitt begann. Und dort, in klarer, sorgfältiger Handschrift, stand ein einziger Satz: Bitte hilf mir. Elian. Der Name, sein Name, stand dort. Schwarz auf weiß. Er ließ das Buch fallen. Es schlug mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden auf und der Klang hallte in den Regalen wieder wie ein Schuss. Elian wich zurück. In seinem Kopf drehte sich alles. Wie konnte dieses Buch seinen Namen kennen? Es gab keine Möglichkeit. Niemand hier kannte ihn gut genug, um so etwas zu inszenieren. Es war keine Vorstellungsrunde, kein Namensschild, kein Gespräch mit Studenten. Er war anonym in dieser neuen Welt angekommen. Hatte jemand Zugriff auf seine Personalunterlagen? War das ein elaborierter Streich von Isadora? Nein, ihre ernste Art schloss solche Spielchen aus. Oder war es etwas anderes? Hinter ihm raschelte es.
Elian drehte sich um. Da stand sie. Isadora Welt. Ihr Blick war streng, fast enttäuscht. Das Licht aus den Fenstern war inzwischen so schräg gefallen, dass es ihre Züge verzerrte. Die Schatten betonten jede Falte, jede Linie. In diesem Moment sah sie aus wie eine uralte Statue, zum Leben erwacht. »Ich habe dir gesagt, du sollst am Tresen bleiben«, sagte sie in einem Tonfall, der so viel mehr bedeutete als bloßen Ärger. »Du hättest dich in Gefahr bringen können.«
»Gefahr?« fragte Elian, seine Stimme trocken, brüchig.
»Komm«, sagte sie nur, bückte sich, hob das Buch auf, drehte es auf den Kopf und stellte es zurück ins Regal. Ohne ein weiteres Wort ging sie den Gang entlang zurück in Richtung Hauptraum. Elian folgte ihr, die Knie noch weich, der Blick immer wieder zurück zu dem Buch, das nun wieder dort stand, wo es ihn gefunden hatte. Nur, dass es jetzt anders aussah. Als hätte es etwas von ihm genommen, etwas Persönliches, etwas Reales. Und Elian begann zu ahnen, dass die Regeln, die Isadora ihm noch zeigen würde, nicht nur Vorschriften waren. Sie waren Schutzschilde. Und er hatte einen davon gerade durchbrochen.
Der Weg zurück zum Empfangstresen war kurz. Doch für Elian fühlte er sich an, als würde er durch ein Labyrinth wandern. Seine Gedanken rasten und seine Schritte klangen zu laut auf dem alten, steinernen Boden. Die Bibliothek hatte sich verändert, nicht äußerlich, nicht sichtbar. Es war ein Gefühl, ein Flüstern unter der Oberfläche, eine Ahnung von etwas, das nun auf ihn aufmerksam geworden war. Isadora stand bereits hinter dem Tresen, als er eintraf. Ihr Blick ruhte nicht auf ihm, sondern auf einem kleinen, hölzernen Schubfach, das sie langsam aufzog. Ohne ein weiteres Wort nahm sie ein gefaltetes Stück Papier heraus und legte es vor ihn auf den Tisch. »Lies«, sagte sie schlicht. Elian nahm das Papier entgegen. Es war schwerer als erwartet, fast zu schwer für seine Größe. Das Pergament war alt, aber nicht vergilbt. Es hatte eher den Farbton von altem Elfenbein. Mit einem Gefühl, als würde er etwas Verbotenes öffnen, entfaltete er das Blatt. Oben stand in akkurater, schwungvoller Handschrift »Regeln für derzeitige Bibliothekare«. Darunter folgten die Punkte, nummeriert, jede Zeile präzise formuliert, als wären sie Gesetze, keine Empfehlungen. Erstens, dies ist eine Universitätsbibliothek. Wir haben keine Kinderabteilung. Solltest du Kinderstimmen aus den Regalen hören, ignoriere sie. Reagiere unter keinen Umständen. Zweitens, wenn du abends abschließt und am hintersten linken Tisch eine Studentin sitzt, sprich sie nicht an. Sieh sie nicht direkt an. Schließe wie gewöhnlich. Drittens, wenn du Flüstern aus einem Buch hörst oder ein Buch zu bluten scheint, stelle es umgedreht zurück ins Regal. Die Methode funktioniert in den meisten Fällen. Viertens, wenn du ein Buch findest, dessen Schrift in blutroter Tinte verfasst ist, bringe es in den dritten Untergeschossbereich, Gang 19. Fünftens, Bücher aus dem Raum für seltene Werke dürfen nicht ausgeliehen werden. Sie dürfen nur innerhalb des Raums eingesehen werden. Sechstens, im Raum für seltene Werke befindet sich ein Buch mit dem Titel »Totentanz« von Hans Hinn. Es wird angenommen, dass es in menschliche Haut gebunden ist. Sollte eine große Frau mit dunklem Haar danach fragen, begleite sie persönlich dorthin. Wenn jemand anderes danach fragt, teile mit, dass das Buch nicht mehr im Besitz der Bibliothek ist. Siebtens. Sobald du deine Anstellung hier beginnst, bist du verpflichtet, mindestens 6 Monate in dieser Bibliothek zu verbleiben. Elian las die Regeln mehrfach durch. Jede Zeile fraß sich in sein Bewusstsein wie kalte Finger, die sich um sein Herz legten. Die Sätze wirkten nicht wie übertriebene Sicherheitsvorkehrungen oder gar Scherze. Sie klangen erlebt, als hätte jemand sie aufgeschrieben, nachdem er den Preis für das Ignorieren bezahlt hatte. Er sah zu Isadora auf. Ihre Augen lagen ruhig auf ihm, aber in ihrem Gesicht lauerte eine stille Schwere. »Wenn ich diese Regeln befolge, bin ich dann sicher?« fragte er mit kaum hörbarer Stimme. Sie nickte langsam. »Zumindest körperlich.« Ein unangenehmes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Die Bibliothek wirkte in diesem Moment nicht wie ein Ort des Wissens, sondern wie ein Wächter, der ein dunkles Geheimnis in sich trug. Kein Ort der Erkenntnis, sondern ein Ort der Prüfungen. Elian senkte den Blick wieder auf das Papier. Es zitterte leicht in seinen Händen, obwohl ihm nicht kalt war. Seine Gedanken kreisten um das Buch, das seinen Namen geflüstert hatte, um die Notiz: »Bitte hilf mir, Elian«, und um die Wiederholung auf Seite 666, ein verzweifeltes »Zurücklegen«. Er fragte sich, wer es geschrieben hatte und warum er. Isadora beugte sich vor und sprach leise: »Du hättest heute nicht in die Regale gehen dürfen, nicht ohne Vorbereitung.« »Was hätte passieren können?« fragte er, ohne den Blick zu heben. »Mehr, als du dir vorstellen willst. Und weniger, als du befürchtest. Es kommt darauf an, ob du die Regeln brichst oder ob du nur ihre Ränder streifst.« Er schwieg. Das war keine Antwort, aber vielleicht war es die einzig mögliche. »Warum? Warum gibt es diese Regeln überhaupt?« wagte er schließlich zu fragen. Isadora antwortete nicht sofort. Stattdessen sah sie zum Fenster hinaus, wo das Licht nun golden durch die Scheiben fiel und lange Schatten über den Boden malte. Dann sagte sie langsam: »Weil die Bibliothek kein gewöhnlicher Ort ist. Sie wurde nicht nur aus Stein und Holz erbaut. Sie wurde aus Erinnerung geformt, aus Vergessen, aus Dingen, die zwischen den Seiten lauern. Manche Bücher wollen nicht gelesen werden. Manche warten und andere wählen.« Das letzte Wort ließ Elian frösteln. Er faltete das Papier zusammen, so sorgfältig, als handle es sich um ein antikes Manuskript. Dann legte er es in seine Jackentasche. »Ich werde mich an die Regeln halten«, sagte er. Isadora nickte. »Das hoffe ich. Denn wenn du es nicht tust, wirst du zu einer weiteren Fußnote in unserer Geschichte.« Elian schwieg. In diesem Moment verstand er. Die Regeln waren keine Schranken. Sie waren Seile über einem Abgrund. Und unter ihnen lag kein Nebel, sondern Zähne. Die folgenden Tage verliefen überraschend ruhig. Elian gewöhnte sich an die Abläufe, an die stundenlangen Perioden der Stille, nur unterbrochen vom Rascheln von Papier und dem gelegentlichen Klicken einer Tastatur. Die Bibliothek schien ihn vorerst in Ruhe zu lassen. Er begrüßte Studenten, half bei der Suche nach verstaubten Werken, füllte Formulare aus und übernahm kleinere Katalogisierungen. Doch selbst in dieser scheinbaren Normalität spürte er die Spannung, die in den Wänden lag. Es war ein Druck, der nicht greifbar war, wie eine unsichtbare Hand auf der Schulter oder ein Hauch im Nacken, wenn man alleine in einem Raum stand. Die Bibliothek schien nie völlig leer zu sein. Nicht wirklich. Elian begann, ihre Eigenheiten zu bemerken. Regale, die in einem Moment gefüllt waren und im nächsten eine Lücke aufwiesen. Lampen, die flackerten, wenn er bestimmte Gänge betrat. Das Gefühl, beobachtet zu werden, besonders in der Nähe der Treppe zu den unteren Etagen. Doch das Seltsamste waren die Schatten. Einmal, als er spätabends schloss, bemerkte er im letzten Moment eine Bewegung im Augenwinkel. Eine Gestalt, die hinter einem Regal verschwand. Eine Studentin, vielleicht. Doch als er ihr folgte, war niemand dort. Nur ein offenes Buch auf einem Lesetisch, in dem kein Name stand, aber in dessen Rand jemand mit zitternder Hand geschrieben hatte: »Ich wollte nur Erfolg. Ich wollte nur gesehen werden.« Ein anderes Mal glaubte er, aus der Ferne Musik zu hören. Gedämpfte, wehmütige Streicher, wie aus einem Grammophon. Als er sich umdrehte, war alles wieder still. Am fünften Abend wurde Elian erneut mit dem Spätdienst beauftragt. Die Bibliothek war fast leer, der Himmel draußen bereits in dunklem Blau getaucht. Einige letzte Studenten verließen leise den Lesesaal. Elian stellte gerade ein Buch in das richtige Regal zurück, als er es wieder hörte. Das Flüstern. Diesmal kam es aus einem anderen Gang, nicht aus dem, in dem das erste Buch lag. Es klang aufgeregter, fast freudig. Dann hörte er ein leises Kichern, gefolgt vom Rascheln, wie das Knistern eines Chipsbeutels. Vorsichtig trat er an das Ende des Ganges und sah zwei Turnschuhe unter dem Regal hervorschauen. Ein Mensch. Ein Student? Erleichtert, aber auch verärgert, rief er: Die Bibliothek ist geschlossen, Sie müssen jetzt gehen. Keine Antwort. Nur das Flüstern, das sich steigerte, das lauter und wirrer wurde. Elian trat um das Regal herum, doch niemand war dort. Die Turnschuhe waren verschwunden. Stattdessen lag ein Buch aufgeschlagen auf dem Boden, die Seiten verschmiert mit rotbraunen Flecken. Er hob es vorsichtig auf, und da war es wieder. Das Murmeln, die Stimmen, das Gefühl, dass die Worte nicht nur flüsterten, sondern in ihn hineinsehen wollten. Er drehte das Buch auf den Kopf und stellte es zurück ins Regal, Regel Nummer 3. Dann ging er zum Haupttresen zurück. Doch kaum hatte er seine Tasche gegriffen, hörte er ein Rascheln in den Regalen. Und diesmal sah er sie. Eine junge Frau mit langen, rötlich-blonden Haaren, die blitzschnell hinter ein Regal huschte. »Hey!« rief er. »Sie dürfen hier nicht mehr sein!« Er folgte ihr durch die schmalen Gänge, hörte immer wieder ein Kichern, ein leises Laufen. Dann sah er erneut jemanden, diesmal einen jungen Mann mit Kapuze, der an einem der Tische saß. Elian trat näher, bereit, ihn zur Rede zu stellen. Doch als er direkt hinter ihm stand, sah er es. Der Junge rührte sich nicht. Seine Hände lagen reglos auf dem Tisch, und von seinem Hals verlief ein dunkler, nasser Riss bis zur Brust. Blut tränkte seine Kleidung, lief langsam über das Buch, das vor ihm lag. Elian schrie. Doch in der Sekunde, in der sein Schrei verhallte, war alles verschwunden. Der Körper, das Blut. Nur das Buch lag noch da. Still und geöffnet, als wäre nichts geschehen. Schweißgebadet taumelte Elian zurück. Sein Herz schlug wie ein Trommelwirbel in seiner Brust. Panik wallte in ihm auf. Was geschah hier? Er rannte zum Ausgang, blickte noch einmal zurück. In der Ferne, zwischen den Regalen, standen vier Gestalten. Die Rothaarige, der Junge mit der Kapuze, ein asiatischer junger Mann mit blutdurchtränktem T-Shirt, ein kleines Mädchen mit dunklem Zopf, ebenfalls blutverschmiert. Sie sahen ihn an, und dann verschwanden sie. Elian setzte sich, die Hände zitternd. Die Welt drehte sich, seine Gedanken taumelten. Vor ihm lag das Buch. Es war erneut mit blutroter Tinte beschrieben, diesmal in einem fremden Alphabet. Seltsame Glyphen und Symbole, die sich bewegten, wenn man zu lange hinsah. Er erinnerte sich an die Regel. Wenn du ein Buch mit blutroter Schrift findest, bring es in das dritte Untergeschoss. Gang 19. Elian schluckte schwer. Draußen war es stockdunkel. Die Bibliothek war leer, und er war allein mit einem Buch, das sprach, das blutete, das ihn beim Namen kannte. Er stand auf und begann den Weg nach unten. Elian stieg langsam die hölzerne Wendeltreppe hinab, die zu den unterirdischen Stockwerken der Bibliothek führte. Das Licht über ihm verblasste mit jeder Umdrehung. Die Stufen wurden schmaler. Der Handlauf klebrig vom jahrzehntelangen Berühren. Es gab keinen Aufzug. Nur diese enge, steinerne Spirale, die sich wie ein Korkenzieher tief in die Erde bohrte. In seiner rechten Hand hielt er das Buch, fest an die Brust gepresst. Die Seiten darin pulsierten fast spürbar, als würden sie atmen. Immer wieder flackerte der Gedanke in seinem Kopf auf. »Lass es hier. wirf es in den Müllschacht, geh zurück. Doch jeder dieser Gedanken wurde von einem anderen übertönt, dem Bild der vier Gestalten, die ihn angesehen hatten, und dem Gefühl, dass das Buch nicht nur beobachtete, sondern wartete. Als Elian endlich die Ebene des dritten Untergeschosses erreichte, war die Luft kälter, dichter. Nur wenige, bläulich flackernde Notlichter warfen schmale Inseln aus Helligkeit in den endlosen Schatten. Die Regale wirkten hier höher, massiver, und sie standen enger beieinander. Der Raum war weitläufiger als das Erdgeschoss, fast doppelt so groß. Ein Labyrinth aus vergessenen Geschichten. Er ging schnellen Schrittes, sein Blick wanderte unruhig über die Regalnummern. Gang 9, dann 10. Schließlich stand er vor Gang 19. Die Regale waren dunkler als die anderen, das Licht hier schwächer. Er trat ein und suchte mit den Augen eine passende Stelle. Die Regeln hatten nicht gesagt, wo genau das Buch hin musste. Nur, stell es zurück. Also stellte er es in das mittlere Regal, ganz außen, neben ein Buch mit goldenem Rücken. Er wollte sich gerade umdrehen, als er es sah. Ein Büschel Haar, golden und seidig, hing aus dem untersten Regal hervor. Elian fröstelte. Vorsichtig beugte er sich hinunter. Es war Haar, eindeutig, und es war blutverklebt. Er kniete sich hin und blickte hinter die Bücher. Da lag ein Kopf, oder besser, ein Teil davon. Das Gesicht war verborgen, aber das Haar war unverkennbar. Es gehörte der rothaarigen Frau, die er zuvor gesehen hatte. Ihr Körper war hinter den Büchern eingeklemmt, blutverschmiert, regungslos. Elian stolperte zurück, schlug gegen das gegenüberliegende Regal. Bücher fielen polternd zu Boden. Dann, mit einem leisen Klacken, begann das Licht zu flackern. Erst am Ende des Ganges, dann das nächste und das nächste. Jedes Licht knisterte, flackerte, starb. In gleichmäßigem Takt, wie Dominosteine in umgekehrter Reihenfolge, wanderte die Dunkelheit auf ihn zu. Elian rannte, durch die Gänge an endlosen Regalreihen vorbei. Die Dunkelheit hetzte hinter ihm her, als wäre sie ein lebendiges Wesen. Schließlich erreichte er die Treppe, nahm die Stufen zwei auf einmal, stieß sich an der Wand, taumelte ins nächste Stockwerk und weiter, bis er keuchend wieder im Erdgeschoss stand. Der Lesesaal war leer. Die Mondstrahlen fielen durch die Fenster und warfen verzerrte Schatten auf den Boden. Elian sank auf die Knie. Er hatte es getan. Das Buch war zurück an seinem Platz. Die Regel war erfüllt. Und doch fühlte sich nichts erledigt an. Er verbrachte die Nacht kaum schlafend. Als er am nächsten Morgen mit verquollenen Augen an seinem Platz saß, stand Isadora plötzlich wieder vor ihm. Sie wirkte erschöpft, ihre Augen tiefliegender als je zuvor. »Ich möchte kündigen«, sagte Elian leise. »Du kannst nicht kündigen«, entgegnete sie. »Nicht vor Ablauf von 6 Monaten. Du hast die Regeln gelesen.« Er schwieg. Es war kein Ärger mehr in ihm, nur Müdigkeit und das brennende Bedürfnis, die Wahrheit zu verstehen. »Die vier, die ich gesehen habe«, begann er, »wer sind sie?« Isadora hielt einen Moment inne, dann antwortete sie ruhig, »Sie nennen sie das Quartett, 4 Studenten. Sie waren talentiert, musikalisch, sie hatten große Pläne.« Sie erzählte, dass die 4 einst eine Nacht in der Bibliothek verbrachten. Sie hatten von einem Buch gehört, das sich nur um Mitternacht zeigte, einem Buch, das Wünsche erfüllte. Ruhm, Erfolg, Liebe. Doch was sie fanden, war nicht das, was sie erwartet hatten. Am nächsten Morgen wurden ihre Körper gefunden, verstaut in den Regalen, zerschlitzt, verstümmelt, verstummt. Elian fragte nicht weiter. Er wollte die Antwort nicht hören. Noch nicht. Stattdessen stand er auf und verließ die Bibliothek für diesen Tag. Die Welt draußen war grell, laut, lebendig. Ein seltsamer Kontrast zum Flüstern der Seiten, das immer noch in seinem Kopf nachklang. In der Nacht hatte er einen Traum. Er sah die vier Studenten. Lebendig, lächelnd. Sie spielten auf ihren Instrumenten in einem Kreis aus Licht, irgendwo tief unter der Erde. Und mitten im Kreis lag das Buch. Es bewegte sich. Atmete. Wartete. Die nächsten Tage versuchte Elian, sich zu sammeln. Er hielt sich an das Tageslicht, mied die unteren Stockwerke und ignorierte jedes Flüstern, das nicht eindeutig von einem lebendigen Studenten stammte. Er arbeitete still, effizient, stets auf der Hut. Die Regeln trug er inzwischen in der Innentasche seiner Weste, gefaltet und bereits leicht abgewetzt, wie ein Talisman. Doch die Bibliothek vergaß nicht. Es war ein Donnerstagnachmittag, als sie kam. Elian saß am Tresen, sortierte Rückgaben und hörte kaum das sanfte Klopfen auf Holz. Erst das dritte Mal klopfen ließ ihn aufblicken. Vor ihm stand eine Frau, sehr groß, beinahe 2 Meter. Ihre Haut war blass, beinahe durchscheinend. Das rabenschwarze Haar fiel ihr glatt über die Schultern. Die eisblauen Augen blickten ihn an, ohne Ausdruck, ohne Wärme. Sie trug ein Kleid, wie er es noch nie gesehen hatte. Ein reich verziertes Gewand in dunklem Kaminrot und Elfenbeinweiß, bodenlang, mit aufgestickten Mustern, die an barocke Adelsroben erinnerten. Kein Student hätte so etwas getragen, kein Mensch im 21. Jahrhundert. »Ich suche den Totentanz von Hans Hinn«, sagte sie mit ruhiger, klarer Stimme. Elian erstarrte. Die Worte hallten in ihm nach wie ein Gong. Regel Nummer 6. Das Buch, das angeblich in menschliche Haut gebunden war. Es durfte nur einer einzigen Person gezeigt werden. Einer Frau mit dunklem Haar, groß, mit genau dieser Kleidung. Er nickte langsam. »Bitte, folgen Sie mir«, sagte er leise. Sie ging lautlos. Kein Schritt hallte wieder, kein Kleid raschelte. Elian führte sie durch die hinteren Räume bis zu der Stahltür, hinter der der Raum für seltene Werke lag. Er zog seine Zugangskarte aus der Tasche, hielt sie an den Scanner, der mit einem hohen Ton bestätigte. Die Tür öffnete sich mit einem metallischen Klicken. Drinnen war es kühler. Die Temperatur wurde hier künstlich niedrig gehalten, die Luft trocken, um die empfindlichen Bücher zu schützen. Elian holte 2 Paar weiße Baumwollhandschuhe aus der Schublade. Eines für sich, eines für sie. Er reichte ihr das Paar. Sie nahm es nicht. »Nur ein Moment«, flüsterte Elian und wandte sich den Regalen zu. Es dauerte nicht lange. Das Buch war leicht zu erkennen. Der Einband wirkte glatter als die anderen, aber nicht wie Leder, eher wie eine gespannte Haut. Goldene Buchstaben prangten auf dem Rücken. Danse macabre. Elian hielt das Buch in beiden Händen, sein Magen krampfte sich zusammen, er drehte sich um. Die Frau stand nicht mehr an der Tür. Sie war direkt vor ihm, lächelnd. Aber dieses Lächeln war falsch. Es war zu breit, zu starr, zu vollkommen. Ihre Augen glitzerten nicht. Sie starrten. »Hier ist es«, flüsterte er und legte das Buch langsam auf den Tisch. Sie setzte sich hin. Ihre Finger bewegten sich über den Einband, als würde sie ein lebendes Wesen streicheln. Dann murmelte sie, »Mein Liebster, so lange getrennt.« Elian wich zurück. Etwas stimmte nicht. Auch wenn die Regel besagte, dass diese Frau das Buch erhalten dürfe, fühlte es sich nun an, als hätte er gerade eine Tür geöffnet, die nicht mehr zu schließen war. Die Frau zog einen Handschuh aus. Ihre bloße Hand war knochig, aber makellos, wie aus Porzellan. Sie legte 2 Finger auf das Buch und verschwand. Sie löste sich einfach auf. Kein Lichtblitz, kein Geräusch, nichts. Nur die Luft schien kurz schwerer zu werden. Dann war alles wieder still. Elian stand alleine da. Der Tisch war leer. Nur der Geruch blieb. Alt, süßlich, wie von getrocknetem Blut und verwelkten Blumen. Langsam schob er das Buch zurück ins Regal, schloss die Tür hinter sich und ging zurück ins Erdgeschoss. Er dachte, das wäre es gewesen. Doch die Bibliothek hatte mehr für ihn vorbereitet. Als er an diesem Abend einen Kontrollgang machte, bemerkte er auf dem Boden einen dünnen, dunklen Streifen. Blut. Frisch. Es tropfte aus dem Regal, bildete kleine Lachen zwischen den Dielenbrettern. Der Ursprung war schnell gefunden. Ein einzelnes Buch, das aus dem Regal ragte. Er zog es vorsichtig hervor. Die Seiten klebten, getränkt in einer dicken, dunklen Flüssigkeit. Auf Seite 1 stand mit klarer Schrift Kapitel 8 Rituale der Toten. Elian erinnerte sich sofort an Regel Nummer 3. Bücher, die bluten, sollten umgedreht zurückgestellt werden. Er befolgte die Regel. Und tatsächlich, das Tropfen hörte auf. Die Blutspur aber blieb. Er seufzte, müde, erschöpft. Er brauchte Reinigungsmittel. Er machte sich auf die Suche nach dem Putzschrank, tastete sich durch die hinteren Gänge. Schließlich fand er eine unscheinbare Tür, öffnete sie und sah eine schmale, steinerne Treppe, die in absolute Dunkelheit führte. Ein geheimer Durchgang. Elian fröstelte. Keine Regel erwähnte diese Tür. Er wollte die Tür schließen, als er seinen Namen hörte. Elian! Die Stimme war leise, weiblich und vertraut. Elian, bist du das? Ich bin hier unten. Ich brauche Hilfe.
Es war Claires Stimme. Claire, die Postdoc-Studentin, mit der er in letzter Zeit öfter sprach, mit der er sich verbunden fühlte. Sie hatte ihm ihre Nummer gegeben. Hatte er ihr nicht vertraut?
Die Tür ist von innen verschlossen. Ich komme hier nicht raus.
Sein Herz pochte. Ein Teil von ihm wollte sofort die Treppe hinabsteigen, ihr helfen. Doch ein anderer Teil, tief in seinem Inneren, schrie: Nein, warte, überprüfe. Er zog sein Handy aus der Tasche, zögerte. Dann rief er Claire an. Das Telefon klingelte und er hörte es, tief aus dem dunklen Treppenhaus unter ihm. Das Klingeln, ihr Telefon, dort unten. Er atmete flach und ging nicht einen Schritt weiter.
Claire? Fragte er ins Telefon. »Ich bin gerade im Wohnheim«, sagte ihre Stimme, klar, hell, verwundert. »Ist was passiert?«
Elian starrte in die Dunkelheit, dann sagte er, »Nein, alles gut.« Er beendete den Anruf und schloss die Tür. Zurück an seinem Schreibtisch zog er die Regeln hervor. Er nahm einen Stift und schrieb zitternd, »Achtung! Wenn du eine dunkle Treppe findest und eine vertraute Stimme ruft nach dir, geh nicht hinunter. Es ist nicht die Person, für die sie sich ausgibt. Er hatte überlebt, aber die Bibliothek hatte ihre Stimme verändert und ihre Versprechen klangen nun verlockender als je zuvor. Elian hatte nun beinahe 2 Wochen in der Bibliothek von Durham überlebt. Jeden Tag aufs Neue erinnerte er sich an das Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte. Halte dich an die Regeln. Bleibe im Licht. Höre nicht auf das, was nicht gehört werden soll. Und dennoch, je länger er blieb, desto mehr spürte er die Präsenz der Dinge, die sich nicht an Regeln hielten. Er sah das Quartett beinahe täglich, immer in kurzen Momenten, immer an anderen Stellen. Die rothaarige Frau zwischen 2 Regalen, der junge Asiate mit blutgetränktem T-Shirt, der durch das Treppenhaus huschte, das Mädchen mit dem Zopf am Rand des Lesesaals, ihre Augen weit geöffnet, aber leer. Und der Junge mit der Kapuze, still an einem Tisch sitzend, das Blut über seinen Hals rinnend, bis Elian ihn sah und er verschwand. Aber sie taten ihm nichts. Sie beobachteten nur und sie warteten. Elian begann sie nicht mehr als Bedrohung zu sehen. Er spürte, dass sie nicht gekommen waren, um ihn zu schaden. Sie suchten Hilfe. Und Elian wusste, dass alles mit dem Buch begann. Dem Buch des Blutes. Dem Buch ohne Titel. Er forschte in alten Artikeln, durchsuchte Archivseiten, las Forenbeiträge aus dunklen Ecken des Internets. Immer wieder tauchte ein Gerücht auf. Von einem Buch, das sich nur denjenigen zeigt, die es brauchen, nicht suchen. Sondern brauchen. Es versprach Erfüllung tiefster Wünsche und forderte dafür etwas, das nicht in Worte gefasst werden konnte. Das Quartett, hatte dieses Buch gewollt. Und das Buch hatte sie verschlungen. Elian wusste, wenn er es finden konnte, könnte er es vielleicht zerstören, ein Ende setzen, den Fluch brechen, die Geister erlösen. Er hatte einen Plan. In der Nacht des 16. Oktober betrat Elian die Bibliothek erneut. Er war alleine. Kein Student hatte sich an diesem Abend in das Gebäude verirrt. Die Prüfungen waren vorbei, das Semester war im Übergang. Der ideale Moment. In seiner Tasche trug er alles, was er brauchen würde. Ein Feuerzeug, ein Stück Seil, ein scharfes Messer, einen Beutel Salz, eine kleine Bibel aus seiner Kindheit, einen Stift und Verbandszeug. Denn er wusste, was er tun musste. Er trat zum alten Besucherbuch, das am Eingang auf einem Pult lag. Niemand beachtete es je. Ein dickes, staubiges Ding mit aufgeschlagenen Seiten. Darunter, fast unsichtbar, war ein kleiner Tintenfleck eingetrocknet, rotbraun. Er erinnerte sich an den blonden Studenten, den er eine Woche zuvor gesehen hatte. Blass, nervös, ein hoffnungsloser Blick. Der Junge hatte etwas von dem Buch gewusst. Und er hatte gesagt, man müsse seinen Namen mit Blut eintragen. Elian zögerte. Dann zog er das Messer aus seiner Tasche, setzte die Klinge an die Handfläche und schnitt sich vorsichtig. Nicht zu tief, aber genug, dass das Blut floss. Es brannte. Sofort. Mit dem Finger schrieb er langsam seinen Namen auf das Pergament des Besucherbuchs. Die Buchstaben verwischten leicht. Das Blut trocknete schnell. Aber er schrieb weiter. Jeden Buchstaben. Auch die schwer auszusprechenden seines polnischen Nachnamens. Schließlich war es vollbracht. Er schloss das Buch und wartete. Die Minuten vergingen. Die Dunkelheit im Lesesaal wurde dichter. Nur das Licht des Mondes fiel noch durch die hohen Fenster. Elian saß still, seine verletzte Hand in ein Taschentuch gewickelt. Dann ging das Licht aus. Nicht langsam, nicht flackernd. Ein Knall, ein kurzes Zischen und alle Lichter waren aus. Nur das Exit-Schild an der Tür glühte schwach rot. Elian stand auf, zog sein Handy aus der Tasche und aktivierte die Taschenlampe. Ein einzelner Tropfen Blut lag auf dem Boden vor ihm. Er folgte der Spur. Die Spur führte ihn durch den Hauptgang, zwischen den Tischen hindurch, dann hinunter in das erste Untergeschoss. Die Blutspur war fein, fast vorsichtig. Tropfen für Tropfen. Und dann, auf Regalhöhe, sah er es. Das Buch ohne Titel. Es war einfach da, als hätte es die ganze Zeit gewartet. Ein dicker Band mit ledernem Einband. Kein Titel, keine Prägung, nichts. Elian streckte die Hand aus und da waren sie wieder. Das Quartett. Alle vier standen am Ende des Gangs. Ihre Wunden waren geschlossen, kein Blut mehr auf der Kleidung, ihre Gesichter weich, friedlich. Sie sahen ihn an und sie nickten. Elian nahm das Buch vom Regal. Die Seiten darin flüsterten. Kein Gerede, keine Sprache, eher ein Gefühl. Verheißung, Hoffnung, tiefe Sehnsucht. Er holte das Feuerzeug hervor, zündete es, hielt die Flamme an den unteren Rand der ersten Seite. Das Pergament fing sofort Feuer. Das Knistern war laut, lebendig. Der Rauch stieg in dichten Spiralen auf. Die Gesichter des Quartetts wurden heller, fast leuchtend. Dann aber kam der Wind. Ein kalter, starker Windstoß durch die Regale. Die Flamme flackerte, löschte fast aus. Der Rauch wirbelte, das Licht tanzte. Und plötzlich stand etwas im Gang. Hochgewachsen, in einen langen Mantel gehüllt. Ein Hut verdeckte das Gesicht. Die Gestalt hob eine Hand. Knochig, grau, wie aus Pergament. Nur aus Knochen bestehend. Elian wich zurück. Und die Gestalt veränderte sich. Das Gesicht wurde weicher, jünger, vertrauter. Es war Mireille. Elian, sagte sie mit sanfter Stimme, du erinnerst dich doch. Ihre Stimme war weich, süß, ihre Haare golden wie damals,
ihr Blick so voller Sehnsucht, dass es Elian fast das Herz brach. »Wir könnten wieder zusammen sein.« Er schüttelte den Kopf. »Du bist nicht real. Aber du willst, dass ich es bin.« Sie trat näher. Hinter ihr tauchte ein weiterer Schatten auf. Ein Mann. Dunkle Haare, ein breites Grinsen. Der Mann, mit dem sie ihn betrogen hatte. Sie küssten sich. Mireille sah Elian dabei an. Ihre Augen blitzten. Er wandte sich ab, das Feuerzeug zitternd in der Hand. Dann aber sah er etwas noch Schlimmeres. Das Gesicht verwandelte sich. Claire, ihre Augen, ihr Lächeln, die Hoffnung, die Alien in ihr gesehen hatte. Sie stand da, lächelte, und der Mann küsste sie weiter. »Sie wird dich nie lieben«, sagte die Stimme. Sie war nicht mehr weich. Sie war rau, wie Metall auf Metall, wie Knochen auf Stein. »Du bist nichts, du bist allein, und du wirst es immer sein.« Alien schrie. Er hob das Buch, öffnete es erneut, entzündete die Seiten und stellte es in das Regal. Rückwärts. Der Wind brüllte. Die Flammen züngelten nach oben, die Gestalten verschwanden. Die Schatten wichen. Die Seiten verbrannten vollständig. Das Buch war nichts als Asche. Und das Quartett? Sie lächelten. Ein letztes Mal. Dann lösten sie sich auf. Zu Licht, zu Staub, zu Ruhe. Und Alien blieb zurück. Zitternd. Allein. Aber lebendig. Die Flammen waren längst verloschen, doch Elian stand immer noch vor dem Regal, in dem das Buch verbrannt war. Dort, wo einst der ledrige Einband lag, war nun nur noch eine dunkle ovale Spur auf dem Regalboden zu sehen. Die Asche war wie vom Wind fortgetragen, obwohl es in der Bibliothek keinen Wind geben konnte. Zumindest keinen natürlichen. Der Rauch hing noch in der Luft, ein beißender, schwefliger Geruch, der sich in seine Kleidung fraß. Er spürte das Kratzen im Hals und das Brennen in den Augen. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was in seinem Innern brodelte. Angst, Erleichterung, Zweifel. Alles vermischte sich zu einem drückenden Gewicht auf seiner Brust. Langsam, mit zitternden Knien, verließ er das Regal und trat in den Hauptgang des ersten Untergeschosses. Die Notbeleuchtung war zurückgekehrt, flackerte aber in unregelmäßigen Abständen. Die Schatten tanzten an den Wänden, verzerrt und unruhig, als wären sie selbst auf der Suche nach dem Buch, das nun nicht mehr existierte. Alien wusste nicht, wie lange er dort unten geblieben war. Die Zeit hatte sich verzogen, war träge geworden, als hätte das Feuer selbst an der Realität gezerrt. Irgendwann stieg er die Treppe hinauf, Stufe für Stufe, sein Blick auf die steinernen Wände gerichtet, als könnte jeden Moment etwas aus dem Mauerwerk kriechen. Oben angekommen war alles still. Die große Halle der Bibliothek war leer, wie ausgestorben. Kein Stuhl war verrückt, kein Papier lag schief. Alles wirkte so normal, so makellos. Und doch spürte Alien, dass etwas fehlte. Etwas war anders. Die Luft war klarer. Die Wände schienen heller. Und es war ruhig. Nicht das bedrückende Schweigen, das er in den letzten Wochen kennengelernt hatte, sondern ein stilles, ehrliches Schweigen. Eines, das nicht beobachtete. Er verließ das Gebäude, trat hinaus in die Nacht. Die kühle Herbstluft schlug ihm ins Gesicht, klar und lebendig. Die Blätter raschelten in den Bäumen, und zum ersten Mal seit seinem ersten Tag nahm Elian die Geräusche der Welt um sich herum wieder wahr. Das entfernte Brummen eines Generators, das Knirschen seiner Schuhe auf dem Kiesweg, das Rauschen der Bäume im Wind. Als er zurückblickte, wirkte die Bibliothek wie ein schlafendes Tier. Dunkel, aber nicht mehr lauernd. Ihre Fenster waren leer, die Schatten darin reglos. Am nächsten Morgen meldete er sich bei Isadora. Sie sah ihn schweigend an, als er ihr erzählte, was er getan hatte. Wie er das Buch gefunden, den Namen mit Blut eingetragen und es schließlich verbrannt hatte. »Du hast gegen die Regeln verstoßen«, sagte sie leise. »Ich weiß«, antwortete Elian. Sie schwieg eine Weile, dann sah sie ihn mit einem Blick an, der mehr Verständnis enthielt, als Worte je hätten ausdrücken können. »Und doch hast du etwas getan, das ich nie gewagt habe.« Er bemerkte, dass ihr linker kleiner Finger fehlte und der daneben ebenfalls. »Wie viele?« begann er. »Genug«, sagte sie. »Zu viele.« Elian nickte. Er fühlte sich nicht wie ein Held, nicht einmal wie ein Überlebender. Er fühlte sich wie jemand, der zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen war und der die richtigen Entscheidungen getroffen hatte, obwohl er keine Ahnung hatte, was er tat. Isadora reichte ihm eine neue Liste. Die alte war zu alt geworden, abgegriffen, lückenhaft. »Du solltest sie ergänzen«, sagte sie. »Es wird andere geben, andere, die kommen werden. Vielleicht nicht bald, aber irgendwann.« Elian nahm den Stift zur Hand. Er blätterte zum Ende der Liste und schrieb: »Neuntens. Wenn das Buch ohne Titel erscheint, handle mit Vorsicht. Es wird dich täuschen. Es wird dich locken. Wenn du es findest, darfst du es verbrennen. Aber stelle es umgedreht ins Regal zurück, bevor du das Feuer entfachst.« Er legte den Stift beiseite und sah auf das Papier. Die Worte standen dort wie eine letzte Warnung, aber auch wie ein Vermächtnis. Ein Stück Wahrheit, das überleben würde. In den Tagen danach kehrte das Quartett nicht zurück. Kein Flüstern mehr in den Gängen, kein Schatten, der zu lange am Rand des Sichtfelds verweilte. Der Raum fühlte sich befreit an, als hätte ein bösartiges Gewicht ihn verlassen. Doch Elian wusste, die Bibliothek war nicht gerettet. Nicht wirklich. Sie hatte nur ein Buch verloren, und es gab noch viele Regale. Die Sonne schien durch die hohen Fenster der Bibliothek und warf goldene Lichtmuster auf den Boden, wo sonst nur kühler Schatten herrschte. Es war der erste wirklich helle Tag, seit Elian die Stelle angetreten hatte. Die Atmosphäre im Gebäude war spürbar verändert. Keine Stimmen mehr, die sich aus Büchern schälten, keine blutigen Tropfen auf den Dielen, keine Gestalten am Rande des Sichtfelds. Und doch blieb ein Rest von Unruhe, nicht in der Bibliothek, sondern in ihm. Er stand am Empfangstresen und sah hinaus auf den Campus. Studenten zogen an den Fenstern vorbei, mit Taschen, Büchern und müden Gesichtern. Leben. Echtes, banales Leben. Und während er ihre Silhouetten betrachtete, wurde ihm klar, wie weit er sich von dieser Welt entfernt hatte und wie sehr er sich danach sehnte, wieder Teil davon zu sein. Sein Blick glitt zur Eingangstür. In der Nähe stand noch immer das Besucherbuch. Elian hatte es nicht angerührt seit jener Nacht. Es lag aufgeschlagen da wie eine Einladung. Die letzte Eintragung, sein eigener Name, war inzwischen bräunlich geworden. Das Blut getrocknet, brüchig. Er dachte kurz daran, die Seite herauszureißen. Doch etwas hielt ihn zurück. Vielleicht, weil es eine Erinnerung war oder eine Warnung für den Nächsten. In den kommenden Tagen besuchte ihn Claire öfter. Sie war blasser als sonst, ihre Augen wirkten erschöpft. Doch sie lächelte, wenn sie ihn sah. Und Elian, der geglaubt hatte, er könne niemandem mehr trauen, ließ sie zu, Stück für Stück. Sie sprach nicht über das, was passiert war, und er tat es auch nicht. Manche Dinge mussten nicht ausgesprochen werden, um verstanden zu werden. Einmal fragte sie beiläufig, ob er manchmal das Gefühl habe, dass die Bücher in der Bibliothek mehr wissen als die Leser. Elian sah sie lange an und antwortete dann: »Ich glaube, sie erinnern sich an alles.« Sie nickte nur. Vielleicht war auch sie einem Flüstern begegnet. Isadora trat eines Nachmittags zu ihm, als die Sonne tief stand. Ihr Schatten wirkte lang und dünn auf dem Boden, beinahe geisterhaft. »Du hast es getan«, sagte sie. »Du hast das Buch vernichtet. Aber weißt du, warum du es konntest?« Elian schüttelte den Kopf. »Weil ich Angst hatte?« »Nein«, sagte sie, »weil du bereit warst, es trotzdem zu tun.« Sie ließ ihn mit diesen Worten stehen Und Elian wusste, dass sie recht hatte. Mut war nicht das Gegenteil von Angst. Es war das Handeln, trotz Angst. Trotz Flüstern. Trotz Schatten. In einer stillen Stunde, als die Bibliothek leer war und die Sonne nur noch als fahler Streifen auf dem Boden lag, hörte Elian zum letzten Mal eine Melodie. Es war ein sanftes, beinahe trauriges Stück. Streichinstrumente. Harmonisch, ruhig. Er wusste sofort, wer es war. Das Quartett. Sie spielten nicht mehr in Dunkelheit oder Schmerz. Es war ein Abschied. Eine letzte Note. Und dann Stille.
Kein Wind wehte durch die Regale. Kein Schatten bewegte sich. Nur Frieden. Elian atmete tief ein. Das war es also. Nicht das Ende der Bibliothek. Nicht das Ende der Gefahr. Sondern das Ende einer Geschichte. Einer von vielen. Er ging zu seinem Schreibtisch, zog die neue Regelliste hervor, die er überarbeitet hatte. 3 neue Regeln waren dazugekommen. 3 Wahrheiten, die niemand vor ihm gewusst hatte. Er dachte an all jene, die noch kommen würden. Frisch angestellte Bibliothekare, junge Studentinnen mit Neugier im Herzen, alte Professoren auf der Suche nach Antworten. Und er hoffte, dass sie diese Regeln lesen würden. Und dass sie ihnen glauben würden, bevor es zu spät war. Bevor ein Buch ihren Namen flüsterte. Als er das Licht ausmachte und die Tür abschloss, fühlte er sich nicht frei, aber entschlossen. Die Bibliothek war älter als ihre Mauern, und sie würde länger bestehen als jedes von Menschen geschriebene Buch. Aber heute, in diesem Moment, hatte sie ihnen Ruhe gelassen. Und irgendwo tief unten, zwischen Asche und vergessenen Seiten, war ein Kapitel zu Ende gegangen.